Danke. Erschwerend kommt noch der alte Kopf hinzu von über 60 Jahren, aber okay. Ja, ich habe deinen Hinweis verstanden, Jörg, und ich habe deshalb auch meinen Timer mitgebracht, dass ich nicht zu lang mache. Genau. Ja, ich habe euch ein spezielles Thema heute mir überlegt. Und zwar habe ich so formuliert: Beten, lohnt sich das? Eigentlich eine komische Frage, immer Gottesdienst, wo Beten zum Pflichtprogramm gehört, wenn man so will. Und doch denke ich, dass es eine wichtige Frage ist, auch angesichts der Ereignisse, die wir im Moment erleben, wo man sich fragt, ja, hilft da Beten, nützt das überhaupt was, kann man durch Gebet überhaupt was beeinflussen oder auch vielleicht angesichts mancher persönlicher Erfahrungen, gerade wenn Schwierigkeiten kommen, es gibt ja den Spruch, Not lehrt beten, also hilft dann Beten überhaupt oder hilft es nicht? Manche, die schon Erfahrungen mit dem Gebet gesammelt haben, die fragen sich dann auch manchmal, frage ich mich auch manchmal, ich bete um etwas und es kommt alles ganz anders, als ich das vorgestellt habe. Oder die Frage, wieso soll ich beten, wenn Gott sowieso macht, was er will? Also wäre auch eine, ich kann auch eine Option sein, diese Frage. Geht es manchen, die nicht beten, genauso gut oder besser wie denen, die beten? Jo. Wir haben zurzeit so eine Bibellesegruppe in der Gemeinde. Wir versuchen in 44 Tagen durch die Evangelien zu lesen. Evangelien, das sind die vier Bücher, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes im Neuen Testament, in denen das Leben und die Lehre von Jesus aus verschiedenen Perspektiven dargestellt wird. Und eins davon ist das Lukas-Evangelium, das haben wir schon gelesen. Und Lukas, dieser Schreiber, hat die Perspektive von Jesus als Mensch. Jesus, der Mensch, den stellt er in den Mittelpunkt, verständlich, denn er war von Beruf Arzt und auch Wissenschaftler, Historiker. Und da wollte er natürlich das genau erforschen. Ja, Lukas hat so Schwerpunkte, die andere nicht haben. Und ein Schwerpunkt von ihm ist das Gebet. Also kein anderer betont so sehr das Beten wie er. Und wenn wir ihn fragen würden, dann würde er ganz klar sagen, jawohl, ja, auf jeden Fall, beten lohnt sich. Und in seinem Evangelium, in diesem Bericht, finden wir auch einige Argumente, abgesehen natürlich vom Rest der Bibel. Und ich möchte da auf zwei Argumente einfach eingehen oder auf zwei Dinge in dem Lukas-Evangelium. Und zwar das erste ist, erstens, beten lohnt sich, weil Jesus gebetet hat. Klingt zunächst etwas komisch, aber Lukas hat die meisten Bibelstellen, die meisten Stellen über das Gebetsleben Jesu, also wo er berichtet, dass Jesus selber gebetet hat. Und das führt natürlich auch zu der Frage, warum hat eigentlich Jesus gebetet? Er war ja der Sohn Gottes und er hätte es doch gar nicht nötig gehabt. Er ist der Allmächtige, der allwissende Gott. Er wusste zum Beispiel, wenn er Menschen begegnete, was der Mensch dachte, was er plante, welche Motive er hatte. Er wusste eigentlich alles. Und warum ist hier davon die Rede, dass Jesus betete? Er kam ja auch aus der Ewigkeit in Raum und Zeit. Also er war ja viel mehr als nur ein normaler Mensch. Und da gibt Lukas, die Antwort, Jesus betete, weil es zu seinem Menschsein gehörte. Er ist der Mensch geworden, um den Willen seines Vaters auszuführen, nämlich diese Welt von der Sünde zu befreien. Und deshalb war er auch in jedem Augenblick seines Lebens davon abhängig, dass er den Willen seines Vaters erkennen konnte. Und deshalb lebte er in ständigem Kontakt mit ihm. Was hat das für uns zu sagen? Ich denke, hier wird deutlich, was Beten eigentlich ist und worum es beim Beten eigentlich geht. Nämlich, es geht um eine Beziehung. Es geht nicht um eine fromme Pflicht, sondern Beten ist Ausdruck einer Beziehung. Ausdruck von Kommunikation. Jede Beziehung lebt ja von Kommunikation. Wenn zwei Ehepaare nicht mehr miteinander reden, dann ist mit der Beziehung nicht weit her oder auch sonst irgendwo. Also ohne Beziehung, ohne Kommunikation keine Beziehung, ob das mit Menschen oder auch, das gilt genauso auch mit Gott. Wer nicht mit dem anderen redet, hat auch keine Beziehung zu ihm. Und so wird Beten grundsätzlich oft vielfach missverstanden. Das ist so wie ein kleines Kind, das sich freut, wenn der Onkel kommt. Und wenn er kommt, dann ist der erste Blick auf seine Tasche, ob da Süßigkeiten drin sind. Also, hört man mich? Irgendwie bin ich weg. Ja. Schaut es auf die Tasche, das Kind. Der Onkel ist eigentlich Nebensache. Wichtig ist, was in der Tasche ist. Also, und das Kind überlegt sich, wie es so schnell wie möglich an diese Süßigkeiten kommt. So verstehen wir manchmal Beten. Also Beten als Mittel zum Zweck, dass wir das bekommen, was wir wollen. Gott selber ist uns gar nicht so wichtig oder Jesus oder wer das immer auch ist, ist uns nicht wichtig. Hauptsache, wir bekommen das, was wir wollen. Und das ist eben Beten grundsätzlich nicht, sondern es ist der Ausdruck einer Beziehung. Also irgendwie ist das Mikrofon weg, ich weiß nicht. Ja, okay. Und so ist es auch ein ganz natürlicher Ausdruck meiner Beziehung mit Gott. Wie sah das bei Jesus jetzt aus? Da nur zwei Beispiele aus dem Lukas-Evangelium. Jesus vollbrachte ja viele Wunder, also wer das schon mal gelesen hat und auch die Gruppe, ständig hat er Wunder getan, hat Kranke geheilt, hat sogar Tote vom Tod auferweckt und so weiter. Zu einem Aussätzigen sprach er, sei rein, und in einem Augenblick ist er von seinem Aussatz geheilt worden. Also sofort wurde er geheilt. Und deshalb liefen ihm natürlich selbstverständlich die Menschen nach. Er fand kaum Platz zum Ausruhen. Und was machte er? Da berichtet Lukas uns in Lukas 5, Vers 15 bis 16. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und was macht er? Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Jesus zieht sich zurück in die Einsamkeit, das war wahrscheinlich die Wüste oder zumindest eine einsame Gegend. Warum? Weil er alleine sein will mit seinem himmlischen Vater. Die Gemeinschaft mit dem Vater hatte Priorität vor der Not der Menschen, die jetzt ihn von überall her umlagerte. Und wenn sogar Jesus diesen Rückzug in die Einsamkeit, in die Stille nötig hatte, um sich nicht zu verlieren in den Drängen der Menschen, wie viel mehr haben wir es nötig, auch uns zurückzuziehen immer wieder, um diese Beziehung zu pflegen. Also nicht nur zu Gott kommen, wenn wir eine Not haben, wenn nichts anderes mehr hilft, wie man so sagt, sondern um eine Beziehung zu pflegen. Darum geht es in erster Linie einmal. Und zu uns strömen keine Menschenmassen, wir werden sicher nicht belagert, ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen von Paparazzis oder sowas, aber es gibt auch heute wenig, in unserer schnelllebigen Zeit oft wenig Ruhe und innere und äußere Stille. Und deshalb erscheint uns oft das, was wir sehen, als dringender als das, was wir nicht sehen. Das Dringende wird zum Tyrann des Wichtigen. Das Dringende bestimmt das Wichtige. Es ist nicht wichtig unbedingt, dass ich jetzt vielleicht bete. Oder es ist nicht so dringend, aber es ist wichtig. Es ist sehr dringend oft, die Dinge des täglichen Lebens zu tun und dies und jenes. Aber ist es immer auch so wichtig? Was hat Priorität in unserem Leben? Ich denke, diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen und auch manchmal uns zurückziehen, auch vielleicht mal aus der digitalen Welt, die uns natürlich auch, selbst wenn wir in der Ruhe sind, dann bedrängt uns das Smartphone und Co. und dies und jenes und dann fehlt einfach die innere Stille. Ja, und dann gibt es noch eine andere Szene. Jesus hatte sich ja 12 Jünger ausgesucht, die ständig bei ihm waren. Aber wie hat er das gemacht? Nach welchen Kriterien hat er seine Jünger ausgesucht? Und auch davon berichtet Lukas und kein anderer. Lukas 6, Vers 12 bis 13. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren, und dann zählt er die Namen auf. Also Jesus hat seine Jünger nicht willkürlich ausgewählt, sondern nach intensiver Rücksprache mit seinem Vater. Und als er vom Berg kam, wusste er die Namen der Jünger, die er auswählen wollte. Und da gibt es natürlich einen Überraschungskandidaten, nämlich Judas, der ihn verriet. Wer würde den eigenen Verräter in seinen engsten Jüngerkreis aufnehmen? Aber er hatte von seinem Vater die Anweisung, diesen Judas auszuwählen. Und könnte man jetzt natürlich drüber noch das vertiefen, warum er gerade Judas auserwählt. Das wird jetzt zu weit führen, aber er wusste schon vorher, dass Judas ihn verraten würde. Und Jesus war in diese Welt gekommen, um den Weg ans Kreuz zu gehen. Das wusste er auch schon vorher, aber dass der Verräter genau aus der eigenen Sippschaft, aus dem engsten Kreis kommt, das war natürlich besonders schwierig. Aber es ist von Gott so geplant. Und er wusste auch, dass die Menge, die ihm zujubelte, die von Krankheiten geheilt werden wollte, die auch geheilt wurden, dass das genau die Menge war, die nachher rief, kreuzige ihn. Also er ließ sich nicht von der Begeisterung der Menge, ihn zum König zu machen, jetzt blenden, sondern er wusste genau, was der Wille seines Vaters war. Also, was hat es für uns zu sagen? Wer richtige Entscheidungen treffen will, der kommt auch ohne Beten nicht aus. Wer betet, lernt immer mehr sein Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und die kann manchmal ganz anders sein als unsere menschliche Logik. Und vielleicht kennt jeder dieses Mustergebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, Vater unser im Himmel und so weiter, oder unser Vater im Himmel. Und wie beginnt das? Vater unser im Himmel. Also nicht mit der Bitte, sondern es geht zuerst um eine Beziehung. Es geht zuerst um die Beziehung zu Gott, dem Vater. Und das lernen wir, wenn wir daran denken, dass Jesus gebetet hat. Und es lohnt sich auf jeden Fall, diese Beziehung zum Vater im Beten zu pflegen und sich durch nichts und niemanden davon abhalten zu lassen. Lukas gibt noch ein zweites Argument. Beten lohnt sich, weil Gott uns dazu auffordert. Im Rahmen dieser Beziehung fordert uns Gott auf, dass wir alle unsere Bitten ihm vorbringen dürfen. Lukas 11, Vers 9 und 10. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, heißt es bei Luther. Denn jeder, der bittet, empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also wenn wir Gott um etwas bitten, verspricht er uns, Gutes zu geben. Das kommt dann in diesem Zusammenhang auch zum Ausdruck. Wie ein irdischer Vater seinen Kindern eigentlich nur Gutes geben will, so auch der himmlische Vater. Es heißt im folgenden Vers, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Eine Schlange, ein Skorpion, das wäre ja tödlich für das Kind. Und das wird er niemals ein Vater wird das niemals seinem Kind geben. Und da kommt natürlich auch für uns wieder ein kleines Problem, das vielleicht schon, ja, also mich beschäftigt immer wieder, die Frage, was ist gut für mich? Woher weiß ich, was wirklich gut für mich ist? Also nicht nur jetzt, ich weiß vielleicht, was jetzt vielleicht gut für mich wäre, aber was ist auch langfristig gut für mich? Und da haben wir immer so unsere Probleme. Wer krank ist, der wünscht sich natürlich dass er gesund wird, da ist das Gesundheit das Gute. Wer arbeitslos ist, für den ist ein Arbeitsplatz das Gute. Wer keine Wohnung hat, der wünscht sich ein Zuhause und das ist dann für ihn das Gute. Wer ein Haus hat, wünscht sich keinen Wasserschaden, dann ist das auch das Gute oder nicht Gute. Also wer heiraten möchte, für den ist ein Ehepartner das Gute. Ja, da hat jeder so sein Gutes, was er sich wünscht. Wir haben jetzt in den letzten Tagen erlebt, wie schnell sich diese Grundbedürfnisse auch ändern können, was das Gute jetzt ist und wie schnell das auch sich jeden Tag ändern kann bei uns. Aber jetzt stell dir mal vor, Gott würde uns alles sofort geben, was wir uns wünschen, alles, was wir uns als Gutes ansehen. Es hätte die gute Wirkung sicher, dass viele Menschen Christen werden würden, aber nicht, weil sie sich eine Beziehung zu Gott suchen, sondern weil sie sich einfach das wünschen, weil sie das bekommen, was sie sich wünschen, was sie als Gutes ansehen. Und wenn wir dann Jesus anschauen, was war das Gute in seinem Leben? Was war das Gute in seinem Leben? Letztlich war es ja seine Passion, sein Leiden, sein Sterben, um diese Welt zu erlösen. Hätte Jesus nur seine eigenen Bedürfnisse als Mensch im Blick gehabt, dann könnten wir kein Ostern feiern, dann gäbe es keine Erlösung, gäbe es keine Befreiung von Sünde und alles, was die Sendung Jesus beinhaltet. Also er kam, er sagt selber, nicht um seinen Willen zu tun, sondern um den Willen des Vaters. Und zu leiden, zu sterben, also das stellen wir uns was anderes unter Gutes vor. Und oft ist auch für uns das, was wir als Gutes ansehen, vielleicht im Moment gar nicht so gut oder ich weiß es nicht. Das ist einfach Teil dieser Beziehung, in der wir leben. Denk mal daran, wenn wir darum beten, geduldig zu werden zum Beispiel oder barmherzig zu werden, dann beten wir auch um Lektionen, um diese Eigenschaft zu lernen. Also und Geduld, Ausharren, Ausdauer, das lernt man ja nur, wenn man in Situationen kommt, wo man aushalten muss. Und diese Situationen sind meist nicht so angenehm. Aber wir lernen es nicht anders. Wir lernen es nicht am Schreibtisch oder irgendwo nur hier in der Predigt, im Dings. Das sind einfach Lebensprozesse, Veränderungsprozesse, die oft auch schmerzlich sind. Jedes Wachstum ist mit Schmerzen verbunden, sowohl im Körperlichen als auch im Geistigen. Nach Schmerzen sehnt sich keiner, aber nach den Ergebnissen sehnt sich vielleicht jeder. Aber es gehört einfach dazu. Wer sich nach Gottes Kraft sehnt zum Beispiel, der betet natürlich auch ein Stück weit um Schwäche, denn Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass dir meiner Gnade genügen. Aber wer will schon schwach sein irgendwie? Ja, wer will das schon? Gott will uns langfristig verändern. Er will uns wirklich Gutes geben. Das kann sein, dass er uns sofort etwas gibt, sofort das, was wir wünschen. Aber es kann auch länger dauern. Entscheidend ist, dass unsere Beziehung zu ihm vertieft wird und das braucht einfach Zeit. Wenn Gott uns sofort auch alles geben würde, was wir uns wünschen, das könnten wir gar nicht aushalten, das könnten wir gar nicht verkraften. Und er weiß ganz genau, wann was in unserem Leben wichtig ist. Der Zeitfaktor ist wichtig. Irgendwann, wenn wir mal bei ihm sind, haben sich sowieso alle Bitten erledigt und dann bekommen wir mehr, als wir überhaupt uns vorstellen können. Ja, und dieses Vertrauen, dass Gott allein weiß, was gut für uns ist und dass er uns das auch gibt, das nennt die Bibel Glauben. Dieses Vertrauen auf ihn, er weiß, es heißt mal in Matthäus 6, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Er weiß es sogar schon vorher. Er sieht in unser Herz hinein. Und darauf zu vertrauen, das ist letztlich Glaube. Also beten lohnt sich auf jeden Fall. Und weil es Ausdruck einer Beziehung ist, ist Beten keine lästige Pflicht, sondern höchstes Vorrecht. Denken wir doch nie, beten sei, das muss ich jetzt. Und irgendwie, dann lass es lieber bleiben. Beten ist ein großes Vorrecht. Wir haben Zugang zur höchsten Instanz dieser Welt. Und deshalb möchte ich euch einfach ermutigen zum Beten. Heute ist ja auch der Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen. Beten wir für diese Geschwister, die überall in der Welt um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Beten wir jetzt für diese Situation in der Ukraine und alles, was damit zusammenhängt. Das ist nicht sinnlos. Ich habe von einem Ehepaar gelesen, das in Kiew ganz bewusst geblieben ist und die berichten, wie da wirklich Menschen auf der Straße stehen und beten, Soldaten, wie sie einfach zu Gott schreien und wie ja gerade in dieser Not das Gebet eine ganz neue Dimension bekommt. Und dann natürlich im Zusammenhang auch mit heute, Eltern, betet für eure Kinder. Ihr könnt nichts Besseres tun für eure Kinder, als für sie zu beten. Gilt genauso für Großeltern, für die Enkel und so weiter. Und interessanterweise ist mir so wichtig geworden, unsere zwei, die heute gesegnet werden, ist da die Marie und die Hanna, wenn ich richtig. Marie ist ja eine Variante von Maria und genau von der berichtet auch Lukas, das ist der Lobgesang der Maria, Lukas 1, das Magnifikat. Maria war eine Beterin und genauso Hanna, von der berichtet er auch, Lukas 2, eine Witwe, die nach 7 Jahren Ehe ihren Mann verlor, mit 84 Jahren im Tempel war und dem Herrn diente durch Beten und Fasten. Die war begeisterte Beterin. Beide, Hanna und Marie, waren begeisterte Beterinnen und möchten, dass auch eure Kinder so werden. Aber dazu ist es auch wichtig, dass Eltern für ihre Kinder beten und dass sie ihren Kindern das Beten beibringen, lehren. Ein Stück weit kann man es auch lehren. Und vorleben natürlich. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. 21 Minuten und 40 Sekunden. Also ich habe meine...